Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören.
Ja, was für ein genialer Gottesdienst. Wir sind als Gemeinde in einer interessanten Phase, wo wir uns fragen, wie können wir es anders machen als bisher? Wie können wir mehr Raum für Gott geben in unseren Gottesdiensten? Und wir haben jetzt gerade eben nur einen Gottesdienst und immer am ersten Sonntag dieser Abendmahl-Gottesdienst. Es soll ein besonderer Gottesdienst sein, wo wir es mal anders machen als gewohnt. Lobpreis, Predigt, Amen. Sondern einfach ein Stück weit anders. Und ich hab's genossen, heute Morgen in der Gegenwart Gottes zu stehen. Vielen Dank, Lobpreisteam, was ihr investiert habt an Vorbereitung, an Gebet. Und wie schön ist es, gemeinsam vor Gott zu stehen. Er möchte dir begegnen und er ist ein Gott, der Leben verändert. Und davon haben wir schon zwei Geschichten heute gehört. Und wir wollen noch viel, viel mehr solche Geschichten hören. Crailsheim, unser Landkreis Schwäbisch Hall, diese Tausenden von Menschen, die an Jesus vorbeileben. Sie müssen die frohe Botschaft hören, dass Jesus der Gott ist, der rettet, der heilt, der befreit. Und dafür gibt's unsere Kirche, das ist unser Auftrag. Wir wollen nicht bedürfnisorientiert sein, dass du einen schönen Gottesdienst hast, wo du berührt wirst und Gänsehaut-Feeling bekommst, sondern wir wollen auftragsorientiert sein, bis Jesus wiederkommt. Bis Jesus wiederkommt. Und diese Woche war das Haus hier gefüllt mit Leben. Zum einen hatten wir ein geniales Kids Camp. Über 65 Leute waren beim Kids Camp dabei. Und hier war Leben in der Bude. Da fanden manche Schlachten fanden hier statt. Und es wurde gebastelt. Und wir haben eine fröhliche Kinderschar hier in unserer Gemeinde. Es ist Hammer, auch unsere Mitarbeiter. Vielen Dank für euer Investment. Danach hatten wir das Neon Camp. Bis gestern Abend gab es das Neon Camp und auch da, wir haben eine junge Mannschaft, die Jesus liebt, die Hunger hat nach mehr von Gott. Und es lohnt sich, in diese Bereiche zu investieren. Und vielen, vielen Dank für jeden Mitarbeiter, egal ob Sunday Kids, Royal Ranger, Neon oder Hirtenwiesen oder wo immer wir unterwegs sind, in der jungen Generation hinein säen den guten Samen des Evangeliums. Es zahlt sich aus. Es ist nicht vergeblich. Vielen Dank für euren Beitrag. Und lasst uns da mal einen dicken Applaus geben. So im Lobpreis heute Morgen, da hat Gott zu mir gesprochen mit einem Bild, das wir, glaube ich, alle lieben. So bei mir war plötzlich dieser Fokus, Johannes, unser Lobpreisleiter, ein großer, gestandener Mann, Kind unserer Gemeinde. Und dann da hinten die Berit am Keyboard. Und die beiden, sie haben sich geheiratet. Und ich kann mich noch gut erinnern an eure Hochzeit. Ich war mit dabei, live dabei. Und meine Frau und ich, wir kamen ein bisschen spät. Meine Frau war dran schuld, also, ey, das sind immer die Frauen. Also wir Männer, wir sind auf den Punkt eigentlich getaktet. Meine Frau, wir kamen zu spät. Da waren schon alle Leute in der Kirche, außer die Braut. Die Braut, die stand noch vor der Tür. Und meine Frau und ich, wir liefen vorbei und haben die Berit angeschaut und haben gesagt, hey Berit, du siehst wunderhübsch aus. Eine Braut ist immer wunderhübsch, oder? Und dieses Bild hat heute Morgen zu mir gesprochen. Die Braut, ich habe noch nie eine Braut erlebt, die sich nicht auf ihr großes Fest vorbereitet hat. Noch nie eine Braut erlebt, die alles irgendwie tut, um ihrem Bräutigam zu gefallen, diesen Tag zu etwas Besonderem zu machen, weil sie die Braut ist. Sondern hey, jede Braut tut das. Sie bereitet sich vor. Und Gemeinde Jesu ist die Braut Christi, ihr lieben Freunde. Und es wird dieser Tag kommen, das ist das Evangelium, dass es ein Hochzeitsfest geben wird. Das ist dieses Bild, das die Bibel gebraucht, dass es ein Hochzeitsfest im Himmel stattfinden wird. Ein Fest, wo Jesus seine Braut heimholt zu sich. Eine Braut ohne Flecken und ohne Runzeln und ohne Makel. Genau das, was jede Braut für ihre Hochzeit tut, das tut die Braut Christi, dass sie sich vorbereitet für diesen Tag. Jesus kommt für seine Braut. Und wenn du Teil dieser Braut bist, dann lass uns noch einmal aufstehen heute Morgen und uns das bewusst machen. Bewusst machen, Jesus, er kommt, um seine Braut heimzuholen. Und du und ich, wir sind Teil dieser Braut, wenn du Jesus Christus dein Leben gegeben hast, wenn du zur Gemeinde Jesu gehörst, wenn dir Gemeinde wichtig ist, wenn du Teil dieses Leibes bist, bist du Teil dieser Braut. Und Gott will dich schmücken heute Morgen. Heiliger Geist, danke, dass du heute mit dran bist, uns zu schmücken, uns vorzubereiten auf diesen wunderbaren, herrlichen Tag. Wir freuen uns auf dieses Fest. Herr, dieses Fest hat diese Welt, das ganze Universum noch nie gesehen, was da auf uns zukommen wird, Herr. Danke dir für diese Herrlichkeit und dass jeder Mensch eingeladen ist, dieser Teil dieser Braut zu sein, indem er dich findet. Und tu es heute, Heiliger Geist, ziehe Menschen hinein zu Jesus. Lass sie Teil werden von dieser Gemeinde Jesu Christi. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Es gibt viele Endzeitreden in der Bibel und ich bin über einen Text gestoßen, den ich sehr interessant fand, nämlich 2. Timotheus Kapitel 3. Und da liest du, das eine sollst du noch wissen. Paulus schreibt an Timotheus, in diesen letzten Tagen werden schlimme Zeiten auf uns zukommen. Die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden überheblich und anmaßend sein, Gott verlästern und sich weigern, auf ihre Eltern zu hören. Dank und Ehrfurcht kennen sie nicht. Sie lassen andere im Stich, sind unversöhnlich und verleumden ihre Mitmenschen. Ihr Leben ist ohne Hemmungen, brutal und rücksichtslos. Sie hassen alles Gute. Verräter sind sie, die sich nicht beherrschen können und nur sich selbst für wichtig halten. Nichts als ihr Vergnügen haben sie im Kopf. Und Gott ist ihnen völlig gleichgültig. Nach außen tun sie zwar fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Hüte dich vor solchen Menschen. Auch das ist ein Text, der uns auf die Endzeit vorbereiten soll. Alle Texte in der Bibel, die Prophetien, die Gott hineingeschrieben hat, was Endzeit betrifft, haben ein Ziel, nämlich, dass wir Menschen, dass wir, das Volk Gottes, wach sind, erweckt sind. Und diesen Tag, uns auf diesen Tag gut vorbereiten. Und hier in diesem Text, da findest du, wie sich Menschen, wie sich die Gesellschaft, wie sich Fromme in diesen letzten Tagen verhalten werden. Zunächst mal so, die letzten Tage ist ein Begriff in der Bibel, was auf dieses Weltende hindeutet, dass es mit dieser Erde, mit all dieser Ungerechtigkeit, mit all dieser Dunkelheit, mit all diesem Schrecken auf dieser Erde, dass es ein Ende haben wird, wenn Jesus wiederkommt. Und ich habe letzten Sonntag schon betont, das ist Teil des Evangeliums. Das Evangelium ist nicht nur, dass Jesus gekommen ist und wir feiern Weihnachten, dass er gestorben ist an Karfreitag, dass er auferstanden ist an Ostersonntag und dann haben wir noch die Himmelfahrt und die Ausgießung des Heiligen Geistes, sondern Teil des Evangeliums besteht auch darin, dass Jesus Christus wiederkommen wird und dass es mit dieser Erde zu Ende gehen wird. Das ist keine Weltuntergangsstimmung, die die Bibel da verbreiten möchte, sondern ein klares Ziel. Ein klares Ziel. Am Ende wird Gott es gut machen. Gott wird zu seinem Ziel kommen. Am Ende wird es gut sein. Dazwischen werden wir schwere Tage erleben in diesen letzten Tagen. Letzte Tage, im Griechischen wird es oft gebraucht, so als die letzten Tage eines Monates oder eines Jahres. Und ich möchte dich mal fragen, wenn bei dir die letzten Tage angebrochen wären, Also wenn du wüsstest, du hast vielleicht noch eine Woche, einen Monat, irgendwie Zeit und dann ist deine Zeit hier auf dieser Erde abgelaufen, wie würdest du dich verhalten? Was wäre dir wichtig in diesen letzten Tagen deines Lebens? Und wenn ich so auf mich mal so in meinen Gedanken mich damit auseinandersetze, dann stelle ich fest, dass viele Dinge, die mir jetzt wichtig scheinen, plötzlich nicht mehr wichtig wären. Und Dinge, die ich habe schleifen lassen, wo ich als selbstverständlich und oft gleichgültig darüber weggegangen bin, dass sie mir auf einmal ganz besonders wichtig werden würden, wenn es die letzten Tage bedeutet meines Lebens. Paulus benutzt diesen Begriff, dass von den letzten Tagen und dass es schwere Zeiten geben wird. Und er beschreibt jetzt hier Menschen in ihrer negativen Form. In uns Menschen, da wohnt nicht viel Gutes, sondern ganz viel Böses. Und Paulus hat hier so eine Liste von Eigenschaften, wie diese Menschen in diesen letzten Zeiten, wie es da aussehen wird. Und das hat mich plötzlich auf den Gedanken gebracht, nämlich zum einen, wenn das die negative Form ist, wie die Menschen in den letzten Tagen drauf sein werden, dann ist es ein guter Prüfpunkt für unser Leben als Christen, als Nachfolger Jesu, dass wir genau das Gegenteil eigentlich sein sollen. Versteht ihr diesen Gedanken? Also wenn's hier um Lieblosigkeit geht, dass wir Menschen, die Jesus kennen, Jesus nachfolgen, dass wir Menschen voller Liebe sind. Menschen, die boshaft sind, dass wir voller Güte sind. Genau dieses Gegenteil umkehren, um Licht zu sein in dieser Welt. Und dazu sind wir berufen. Je dunkler es in dieser Welt wird, und wir erleben dunkle Zeiten, je dunkler es wird, desto wichtiger ist es, dass wir als Kinder Gottes, als Volk Gottes Lichter sind in dieser Welt. Paulus beleuchtet das in Philipper 2, Vers 15. Euer Leben soll hell und makellos sein, dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie die Sterne in der Nacht. Halleluja. Weißt du, wie du ein Licht für Gott sein kannst in dieser dunklen Welt? Du musst nicht wie ein zweiter Reinhard Bonnke sein. Du musst nicht irgendwie so dein großes Glaubensvorbild, der schon Tote auferweckt hat und Kranke geheilt hat, da geht's nicht darum, so ein Licht zu sein, sondern ganz einfach in einer dunklen Welt, in einer verkehrten Welt, verdorbenen Welt, lebe vorbildlich, lebe nach dem Willen Gottes und ihr werdet leuchten wie die Sterne am Himmel. Und so möchte ich mal in diesen Text einsteigen, indem wir uns wieder so drei Kategorien anschauen, die dieser Text 2. Timotheus in sich birgt. Das Verhalten dieser Menschen. Wie wird es sein? Und so das erste Verhalten, das Paulus hier benennt, ist gegenüber sich selbst liebend, überheblich, anmaßend, leben ohne Hemmungen, hassen alles Gute, nur sich selbst für wichtig achten, ihr Vergnügen im Kopf, nach außen hin fromm. Eine Beschreibung von Menschen, die sich nur um sich selbst drehen. Menschen, die zuerst ihr Ich, mein Vergnügen, mehr Geld, damit ich mein Vergnügen füttern kann, alles verdrehen, auf den Kopf stellen, nach außen hin vielleicht sogar ein bisschen fromm sind, aber im Kern ist es Egoismus pur. Es geht um dich. Um dich und um dein Leben. Was bringt es mir? Was habe ich davon? Und so in diesem Modus verfallen wir Menschen sehr gerne. Sehr gerne, weil die Bibel beschreibt so unser Leben als ein Fleisch oder unser Leben oft wird in der Bibel auch beschrieben als unser Fleisch, unser altes Wesen. Und dieses Fleisch, das schreit nach ich, meiner, mir und mich. Das ist Kennzeichen von einem Wesen, von einem Modus, wo es um uns allein dreht. Wir Christen, wir sind zu was anderem berufen. Wenn du mal Römer Kapitel 15 anschaust, da spricht Paulus, wir, die einen starken Glauben haben, sind dazu verpflichtet, auf die Schwachheit der anderen Rücksicht zu nehmen und nicht an uns selbst zu denken. An was denkt das Ich, der Egoismus, zuerst ich? Und die Bibel sagt, nee, nicht ich, sondern du. Den auf die anderen Rücksicht zu nehmen, nicht an sich, nach uns selbst zu denken. Jeder von uns soll das Wohl des anderen im Blick haben und so leben, dass er ihn zum Guten ermutigt und im Glauben stärkt. Auch Christus lebte nicht für sich selbst. Geh mal in eine Buchhandlung. Ich liebe Bücher, und ich habe eine digitale Buchsammlung, weil ein Klick und du hast das Buch auf deinem Kindle oder auf deinem Handy und kannst überall lesen. Das ist wunderbar. Und dennoch liebe ich auch wirklich noch das gebundene Buch. Und wenn meine Frau shopping geht, H&M und Kleider, dann bin ich oft der sich mal verdrückt und in eine Buchhandlung reingeht und durch die Regale durchstöbert. Und was ich festgestellt habe, ist, dass es eine ganze Rubrik, eine ganze Ecke in den Buchhandlungen gibt, wo es um Selbstverwirklichung geht, wie du dein Ich findest und förderst, wie du nach deinem Glück strebst. So diese ganze Achtsamkeit-Mode, die in unserer Welt Einzug gehalten hat, auf sich selbst zu achten. Und es ist gut, auf sich selbst zu achten, keine Frage. Aber es braucht eine gewisse Grenze, eine klare Grenze, eine klare Ausrichtung. Nämlich nicht, dass es ein Kreis wird, wo du dich um dich selbst drehst, sondern wo du deine Identität gefunden hast. Und wir Christen, wir haben unsere Identität gefunden in Jesus Christus. Amen. Er ist unser Leben. Ihm wollen wir ähnlicher werden. Uns verwandeln lassen in sein Bild. Und das bedeutet, dass es nicht mehr um mich geht in erster Linie, sondern Herr, ich möchte leben für dich zu deiner Ehre. Ein egoistisches Leben, ein Leben, das um sich selbst dreht, das zerstört jede Ehe, jede Beziehung. Und viele, viele Menschen, gescheiterte Ehen können davon ein Lied singen, wenn es nur noch um dich und um deine Empfindung und um deine Wahrnehmung geht und nicht mehr auf das Du ausgerichtet ist, dann stirbt jede Ehe, dann stirbt jede Beziehung, wo Egoismus der Kern ist, um den man sich dreht. Dann stirbt die Liebe in der Gesellschaft, wenn Menschen nur noch egoistisch unterwegs sind. Und Gott, er ruft uns zu, hey, ihr sollt Lichter sein in dieser Welt. Macht einen Unterschied, indem ihr nicht egoistisch unterwegs seid, sondern indem ihr euer Leben gebt für Gott und für andere Menschen. So, der Ruf der Nachfolge. Manchmal hat dieser Ruf der Nachfolge einen billigen Fokus. Komm zu Jesus und er wird sich um alles kümmern in deinem Leben. Und dir wird's gut gehen und du wirst keine Probleme mehr haben und Gott kümmert sich um dich und er ist für dich da. Und das ist die eine Seite. Das ist die eine Seite. Gott ist da. Gott ist für uns. Absolut. Aber zu dieser Seite gehört der andere Aspekt, komm zum Kreuz und stirb. Komm zum Kreuz, es gibt diesen Ruf, dass wir unser Ich, unser altes Wesen, unser Fleisch, das schreit ich, meiner, mir und mich, Herr, segne uns für, dass wir dieses Wesen, ablegen und Jesus Christus zum Herrn unseres Lebens machen, ihn an erster Stelle setzen. Und klar gibt es da dann diese Punkte, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4 und es ist nicht verkehrt, den nächsten Urlaub zu planen und dein Haus schön einzurichten. Da hat Gott nichts dagegen. Aber an erster Stelle, da geht's darum, dass wir unser Leben auf den Altar Gottes legen und sagen, Herr, ich lebe nicht mehr für mich, ich lebe für dich und für deine Sache. Das Verhalten dieser Menschen in der letzten Zeit wird sich um sich selbst drehen. Und Gott sucht Menschen, die er als Licht in dieser Welt gebrauchen kann, die anfangen, nicht um sich selbst zu drehen, sondern anfangen, ihr Leben für Gott und für sein Reich zu investieren. Das Verhalten anderen gegenüber ist so eine zweite Einteilung, die Paulus hier vornimmt. Und du liest da, dass sie Eltern gegenüber ungehorsam sein werden, andere im Stich lassen, unversöhnlich sind, verleumden ihre Mitmenschen, Verräter sein werden. Und du siehst etwas, was Egoismus, wenn es um dich geht, bewirkt, nämlich das hat Auswirkungen auf Beziehungen, auf die anderen. Und es ist interessant, dass Paulus hier den Eltern ungehorsam mit einfügt, hier in diese Liste. Und was ich feststelle, dass in unserer Zeit, in der wir leben, in der Gesellschaft, in der wir leben, dass Familie keine Rolle groß mehr spielt. Familie, Ehe zwischen Mann und Frau und Familie, wo Kinder eine wohlbehütete Familie erleben, dieser Gedanke von Familie, er wird mehr und mehr auseinandergenommen und versucht zu zerstören. Und wie gut ist es, wie wichtig ist es, dass wir an der Stelle einen Unterschied machen können als das Volk Gottes. Und ich möchte zu den Teenagern, ich möchte zu euch Kindern erstmal sprechen. So, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, sagt uns die Bibel. Und solange Kinder zu Hause leben, ist es ein Aspekt, wo Gott einen Wert darauf legt, dass du deinen Eltern gehorchst. Wenn du ausziehst, dann ist dieser Gehorsam deinen Eltern gegenüber, der ist wahrscheinlich dann vorbei, aber dann gilt es immer noch, deine Eltern zu ehren und zu achten. Gott hat Familie im Sinn. Und ihr habt heute Morgen so diese Geschichte von Lars gehört, eine Geschichte, die mich berührt hat, von einem Menschen, der im Kinderheim groß geworden ist, wo die Familienbande auseinandergenommen worden sind. Und hey, wie schön ist es, dass Lars Jesus gefunden hat. Und dass wir als Kirche eine neue Familie für ihn sein dürfen. Wir wollen Familie Gottes sein, füreinander. Es braucht diesen Kern von Familie, das zu ehren, das zu achten. Und ein Aspekt, den Paulus dann noch mit hier reinbringt, ist Unversöhnlichkeit. In Beziehungen wird es immer Probleme geben. Da wird es immer Momente geben, wo du dich fragst, hey, warum bin ich mit der Person so konfrontiert, herausgefordert? Und es geschehen Dinge und wir machen Fehler und wir verletzen und wir enttäuschen. Beziehung ist so ein heikles Thema und ich für meinen Teil, ich habe kein Allgemeinrezept, aber ich habe einen Punkt für mich entdeckt, den Paulus hier beleuchtet. Wenn es um Unversöhnlichkeit geht, ein Schlüssel für Beziehung besteht darin, versöhnlich unterwegs zu sein, Versöhnung zu suchen. Und wenn du deine Bibel liest, dann stellst du fest, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, dem Gott so wichtig ist, dass er ihn immer und immer wieder erwähnt. Im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ihr lieben Freunde, es ist Gott so wichtig, dass Unversöhnlichkeit sogar unsere Gebete behindern können. Schlag mal auf Markus Kapitel 11. Markus Kapitel 11. Und in diesem Kapitel, da spricht Jesus über einen Feigenbaum, einen Fluch aus. Und die Jünger sind verwundert über die Macht und Kraft von Jesus. Und dann sagt Jesus, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, Wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben wird, dass es geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Wow. Hey, solche Texte sind für mich immer ein Highlight. Wenn ich auf diese Texte stoße und wenn es um Gebet und Glauben geht und die Möglichkeiten des Glaubens, die Möglichkeiten des Gebets, alles ist möglich. Gott gibt gerne. Halleluja. Aber bleib da nicht stehen, sondern lies einen Vers weiter. Vers 25. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmel ist, euch eure Übertretungen vergibt. Und du findest wieder diesen Aspekt von Versöhnung, von Vergeben, wie wichtig es unserem Herrn, unserem Gott ist, dass wir in versöhnten Beziehungen unterwegs sind und da unser Licht drin leuchten lassen können. Wisst ihr, jede Woche kriege ich Anrufe. Hallo, also manchmal sind die Uhrzeiten echt verrückt, 23 Uhr, am nächsten Tag sehe ich sogar 3 Uhr nachts, hatte ich irgendeinen Anruf auf dem Handy, hallo, ich brauche Taxi, kannst du Taxi, ich habe Taxi bestellt, warum Taxi nicht da und so. Hintergrund ist, unsere Gemeinde hat die Telefonnummer 28025. Und ein Taxiunternehmen in Gralsheim hat die Telefonnummer 28028. Und ihr glaubt nicht, wie viele Leute die 8 und 5 irgendwie durcheinander kriegen. Und dann landen sie bei mir. Ich hatte da schon die köstlichsten Gespräche am Start. Aber Fakt ist, wenn du eine Zahl, dich in einer Zahl verwählst, landest du an einem völlig anderen Ort beim Telefon. Und genauso ist es auch, wenn es um unsere Gebete geht, wenn du Gott suchst, wenn du Hilfe von Gott brauchst, wenn du von Gott Glauben hast, der Berge versetzt, aber am Punkt Vergebung hart bist, anderen Menschen gegenüber, dann wird Gott deine Gebete nicht erhören, sagt dieser Vers. Du wirst nicht bei Gott landen, wirst bei Gott nicht rauskommen. Ihr lieben Freunde, deshalb, lasst uns auf unsere Beziehungen achten. In unserer Nachbarschaft, auf der Arbeit, im Beruf. Lasst uns Lichter sein, die nicht verleumden. Lichter, die ermutigen, Lichter, die anspornen, die Hoffnung spenden, die in Beziehungen hinein investieren, weil wir Gottes Kinder sind und dadurch einen Unterschied machen können in unserer Welt, in diesen letzten Tagen, in denen wir leben. Noch ein dritter Aspekt, den Paulus hier beleuchtet, das Verhalten gegenüber Gott. Und da spricht die Bibel darüber, sie werden Gott verlästern. Dank und Ehrfurcht kennen sie nicht. Sie hassen alles Gute. Gott ist ihnen gleichgültig. Meine Mutter ist 91 Jahre alt. Da wiederholen sich die Gedanken und die Sätze manchmal recht häufiger. Und ein Satz, der ihr immer wieder über die Lippen kommt, ist, in was für einer gottlosen Welt leben wir, wo es so viele Menschen, und dann spricht sie über unsere Nachbarschaften, über unseren Stadtteil, so viele Menschen kein Interesse mehr an Gott haben. Und ja, Wir sind im christlichen sogenannten Abendland, was die Hemisphäre von Deutschland betrifft. Aber wie gottlos sind wir geworden. Das, was Gottes Wille entspricht, wird oft umgekehrt in das Böse hinein. Wir sind jedes Jahr vorne mit dabei, wenn es darum geht, ungeborenes Leben zu töten in Deutschland. Das, was Ehe heilig macht, nämlich diesen Bund zwischen einem Mann und einer Frau in unserer Welt, wird das alles relativiert. Und nur, wenn sich zwei Männer lieben, zwei Frauen lieben, was kann das schon schlimm dabei sein? Das, was Gott will, wird nicht mehr wertgeachtet. Wir leben in einer Welt, die unheilig leben will. Und ich stelle fest, dass wir Christen an dem Punkt oft neutral bleiben, vielleicht weil wir Angst haben, in die Öffentlichkeit zu geraten, Angst haben, dass wir ausgegrenzt werden. Aber weißt du, ich glaube, es gibt einen Punkt, wo wir nicht mehr neutral sein können, wo es wichtig ist, dass wir unser Licht leuchten lassen in einer guten und heiligen Art und Weise. Nicht in einer frommen und verrückten Art und Weise, die gibt es auch, sondern in einer guten und heiligen Art und Weise unser Licht gegenüber dieser Welt leuchten lassen. Dass wir Ehe feiern, dass wir Ehe hochhalten, dass wir wissen, was es bedeutet, ein Mann zu sein, was es bedeutet, eine Frau zu sein und dass es ein Geschenk ist, dass Gott uns so geschaffen hat als Mann und als Frau und du da keine Identitätskrise geraten musst, wenn du die mit der Wahrheit Gottes dich auseinandersetzt und den Willen Gottes für dein Leben entdeckst und findest. Die Identität als ein Kind Gottes erlebst und er dein Leben verändert. Und es ist, glaube ich, dran, dass wir Christen an der Stelle wirklich unseren Mund aufmachen. Und damit meine ich nicht, dass wir jetzt alle auf die Straße gehen müssen und da unsere Schilder hochhalten müssen, sondern dass du in deinem Umfeld, da wo du anderen Menschen begegnest und das erlebst, wie Unmoral gepriesen wird, wie Dinge, die nicht Gottes Willen entsprechen, hochgehalten werden, dass du deine Stimme erhebst und das vertrittst, was wichtig für Gott ist. Und was du in deinem Leben pflegst und hegst, weil es ein Schatz für dich geworden ist. Ich habe bei eBay Kleinanzeigen, da habe ich so einen Fundus von Holzkreuzen angeboten. Die stehen schon ewig bei mir in eBay Kleinanzeigen drin. Und letztens bekam ich eine Anfrage, hey, was kostet ein Holzkreuz bei dir? Und ich, ja, was willst du bezahlen und wie willst du holen? Ja, er würde vorbeikommen, er würde das Holzkreuz gleich abholen. Er braucht's für Halloween. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, hey, Moment mal, Kreuz und Halloween passt für mich nicht zusammen. So, das Kreuz hat eine besondere Bedeutung in meinem Leben. Und ich habe ihm das Evangelium geschrieben. Und es kam eine kurze Antwort, alles klar. Hey, ich habe kein Geschäft gemacht, habe kein Kreuz verkauft, weil ich an der Stelle Position bezogen habe. Und es ist wichtig, dass wir Christen Position beziehen und dass wir für die Werte Gottes einstehen. Und die Werte Gottes sind immer das Leben, sind immer zum Guten, sind immer zum Segen für unser Leben. Dafür wollen wir einstehen. Paulus schreibt am Ende von diesem Text hier, wenn du nochmal bitte die erste Seite, den Text von 2. Timotheus 3 einblendest, in Vers 5, nach außen tun sie zwar fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Es gibt ein Christsein, selbst ein Christsein, das dunkel sein kann, weißt du das? Und Paulus benennt es als fromm. Ein frommes Leben. Ein frommes Leben, du, das dreht sich um seine religiöse Empfindungen und Meinungen und Gefühle. Ein frommes Leben ist darauf orientiert, dass seine Befindlichkeiten erfüllt werden. Und Paulus sagt, diese Menschen verleugnen die Kraft Gottes. All das, wenn es um Licht geht, wenn es um Salzsein geht in dieser Welt. Wir schaffen es, werden es nicht aus unserer Kraft heraus schaffen, ihr lieben Freunde. Was es braucht, ist die Kraft Gottes. Was es braucht, ist die Kraft Gottes. Und wir müssen darauf uns fokussieren, müssen darauf unser Leben ausrichten, dass wir an dieser Kraftquelle Gottes angeschlossen sind in diesen letzten Tagen. Wir hatten letzte Woche ein Stromproblem hier im Haus. Und zwar während dem Neoncamp auf einmal in dem ganzen UG Untergeschoss war der Strom weg. So dieser FI-Schalter, der ließ sich nicht mehr einschalten. Und wir haben tolle Elektriker. Und herauskam, dass da zwei Kabel eine Berührung miteinander hatten und Kurzschluss auslösten und alles lahmlegten da unten. Das war nicht von heute auf morgen da gewesen. So dieser Kabelbruch oder so, der war schon eine ganze Weile versteckt da in diesem Deckel drin, aber irgendwie hat's gehalten, hat's funktioniert, bis zu dem Punkt, wo es aufgebrochen ist und ein Kurzschluss da war und der Strom war weg. Ihr lieben Freunde, ein frommes Leben oder die Kraft Gottes, das entscheidet über uns, über das Volk von Gott in diesen letzten Tagen. Und es ist oft ein schleichender Prozess, wo du in diese fromme Schiene hineinrutschst und wo es Tradition ist, aber wo du diese Kraft, diese lebensverändernde Kraft auf Gott ausgerichtet, mit ihm Zeit zu verbringen, sein Wort zu lieben, herauszufinden, was sein Wille ist, sich in unserem Denken, in unserem Verhalten verändern zu lassen, hin zu seinem Bild. Dazu braucht es die Kraft Gottes. Ich möchte einladen, dass wir jetzt aufstehen und das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Und ihr lieben Täuflinge, hey, wie schön, wie stark waren eure Geschichten heute Morgen. Ihr habt die Kraft Gottes erlebt. Klaus, Gott hat in dein Leben reingesprochen, dir ist bewusst geworden, das fehlt mir. Lars, dir ist Gott begegnet und er hat dir gezeigt, dass er dich liebt, dass er dich nie im Stich lässt, dass er an deiner Seite ist, mit dir durchs Leben geht. Und vielleicht erinnerst du dich an deine Taufe, wo du hier gestanden bist oder wo immer deine Taufe stattgefunden hat und du diesen wichtigen Schritt in deinem Leben gegangen bist, dich auf die Seite von Jesus gestellt hast. Es ist so ein wichtiger Schritt. Aber vielleicht hat sich irgendwo Frömmigkeit eingeschlichen und es ist für dich nur noch eine äußere Form. Hey, die Kraft Gottes, Glaube, lebt in unserem Herzen. Ich liebe Jesus. Ich liebe Jesus. Und weil ich Jesus liebe, lese ich meine Bibel jeden Tag. Und ich lese darin und ich will, dass Gott durch dieses Wort in mein Leben hineinspricht. Und ja, es gibt Tage, wo die Bibel nichts zu mir spricht und wo ich nichts rausholen kann. Und trotzdem soll mein Herz ein Acker sein, wo ich Gottes Wort hineinsehe. Und ich liebe diese Momente, wenn plötzlich die Bibel lebendig ist in meinem Leben. Da ist die Kraft Gottes da, wenn Gott spricht durch sein Wort. Die Kraft Gottes in den Begegnungen mit unseren Menschen, mit anderen Menschen, in den Beziehungen, wo wir unterwegs sind. Wir brauchen die Kraft Gottes dazu, um vergeben zu können, da wo wir enttäuscht worden sind. Um die Hoffnung zu haben, eine lebendige Hoffnung durch Jesus Christus, brauchst du diese Kraft Gottes in deinem Leben. Und komm, wir wollen beten, heute Morgen aus dieser Kraft herauszuleben in diesen letzten Tagen. Jesus kommt wieder. Und es ist wichtig, dass wir bereit sind für diesen Tag, dabei sind an diesem Tag. Und vielleicht bist du nicht bereit, dann ist heute Morgen dieser klare Ruf, kehr um. Kehr um. Verbinde dich mit dieser Kraft Gottes, mit diesem Leben Gottes. Und wir wollen beten. Wir wollen gemeinsam beten. Und ich lade dich ein, einfach mir nachzubeten. Herr Jesus, du bist mein Retter. Mein Leben gehört dir. Und ich gebe dir meine Zeit, mein Leben. Ich will verbunden sein mit deiner Kraft. Führe mich, leite mich auf rechter Straße, um deines Namens willen. Und ich möchte leuchten als ein Licht in dieser dunklen Zeit. Gib mir dazu deine Kraft. Amen. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.